Deutschlandfunk. Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen: Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus. Das Hörspiel nach einem Text von Christine Lawand wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Das Radio als Tor zur Welt. Wir porträtieren die Hörspielkomponistin Sabine Wortmann. Die Toten haben zu tun. Wir stellen das neue Stück von Muda Al-Hadji und Wael Kadur vor, das am 18. Januar hier im Deutschlandfunk Premiere hat. Nach einem Text von Christine Lawand ist das aktuelle Hörspiel des Monats entstanden, Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus. Den Text bearbeitet und inszeniert hat Peter Rosmanit, der auch für Komposition und Musik in diesem Stück verantwortlich zeichnet. In ihrer Begründung hebt die Jury unter anderem die gegenseitige Durchdringung der Text- und Musikbereiche hervor. Wie dieser subtile Dialog von Musik und Wort im Studio entstanden ist, das kann uns jetzt Peter Rosmanit erzählen, der das Hörspiel realisiert hat. Zunächst einmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung, Peter Rosmanit.
Herzlichen Dank.
Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus ist ein Hörspiel, das dem gleichnamigen Text von Christine Lawand folgt. Die Jury der Akademie der Darstellenden Künste hat besonders die Intensität dieses Kammerspiels hervorgehoben. Wie sind Sie eigentlich auf den Text von Christine Lawand gestoßen und wann war Ihnen klar, darin steckt das Libretto eines Hörstücks?
Ich habe den Text vor, glaube ich, ungefähr 2-3 Jahren das erste Mal intensiver gelesen. Also ich kannte ihn schon länger. Hat mich immer wieder mal, ja, begleitet ist zu viel gesagt, aber ist immer wieder mal aufgetaucht und die Idee dazu, ein Hörspiel damit zu machen, gibt schon länger. Und ja, jetzt war es dann endlich mal soweit. Und schon beim ersten Lesen des Textes, ja, ist bei mir die entstanden, ein Hörbuch bzw. ein Hörspiel zu machen. Bei mir ist das immer so, wenn ich einen Text lese, dann beginne ich sehr schnell ihn zu hören. Also wenn er für mich sozusagen, wenn ich einen Zugang dazu finde und damit ein Hörspiel machen will. Und das war bei dem Text auch so. Also ich habe ihn quasi nicht gelesen, sondern gehört und habe sehr viele Möglichkeiten für eine musikalische Auseinandersetzung mit diesem Text darin gefunden.
Was genau haben Sie gehört, Peter Rosmanit? Die Schriftstellerin, lassen Sie mich das vielleicht noch vorausschicken, die Schriftstellerin Christine Lawand wurde 1915 geboren. Sie kam als 20-Jährige nach einem Suizidversuch für 6 Wochen in die, wie es damals hieß, Landesirrenanstalt Klagenfurt. 11 Jahre später dann ist dieser Text entstanden, Aufzeichnung aus dem Irrenhaus, der uns heute auch erschüttert und berührt wegen der unhaltbaren Zustände, die damals in der Psychiatrie herrschten, der Gewalt und Menschenverachtung. Was haben Sie gehört beim Lesen, beziehungsweise wie findet man den richtigen Ton für dieses Grauen?
Ich habe natürlich die verschiedenen Räume gehört, in denen die unterschiedlichsten Szenen spielen, aber dann auch die inneren Räume. Es ist ein innerer Monolog, in dem dieser Text zum Großteil stattfindet, ein Gespräch mit, ja, ein Selbstgespräch. Und diese Räume, die man da im Text hört, ja, habe ich einfach gehört, beziehungsweise hatte eine Idee, wie man die zum Klingen bringt, wie man die umsetzen könnte. Und dann war meine weitere Vorstellung, eben das gleichzeitig mit der Stimme der Schauspielerin irgendwie zu hören.
Die Schauspielerin Gerti Drassel, die diesen Monolog spricht, ist ganz außerordentlich in diesem Hörspiel, wie ich finde. Sie ist unglaublich präzise im Ausdruck, unglaublich anrührend in ihrer auch Einfühlung in dieses gefährdete Ich, das dort spricht. Wie haben Sie gemeinsam mit ihr den richtigen Ton für diesen Text gefunden? Wie haben Sie mit ihr gearbeitet?
Also dazu muss ich jetzt einmal sagen, dass ich bin jetzt kein klassischer Hörspielregisseur. Ich bin eigentlich sozusagen hauptsächlich Musiker und mache vielleicht ein, maximal zwei Hörspielproduktionen im Jahr. Ungefähr seit 10 Jahren mache ich das. Bin aber ein lesender Musiker und stoße da eben immer wieder auf literarische Stoffe. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, ich versuche, den Text zu hören. Und dann stellt sich auch sehr bald bei mir eine Stimme ein. Also sprich, ich höre Stimmen, höre einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die ich aufgrund von Zusammenarbeit am Theater oder auch nur aus anderen Hörspielproduktionen kenne. Und ich wähle sie dann ähnlich aus wie bei einem musikalischen Projekt. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, für dieses Projekt hätte ich gern den Solisten, die Solistin, einfach weil sie mir die Geschichte, das kann jetzt ja auch eine rein musikalische Geschichte sein, am besten erzählt, so wähle ich dann diese Stimme aus. Und hier war es genauso. Ich habe den Text gehört und mein erster Wunsch, Gerti Drassel dafür zu gewinnen. Und ich habe gewusst, dass sie schon einmal Christine Lavand gelesen hat und mir haben Bekannte erzählt, dass das für sie so eindrücklich war. Also damals waren das Gedichte. Und ich habe sie angerufen und sie war ja sofort angetan. Und dann passiert jetzt nicht wesentlich, also keine großartige Regiearbeit. Ich habe mich mit ihr getroffen und wir haben quasi über so prinzipielle Haltungen gesprochen, wie ich mir vorstelle und sie sich auch, wie sie diese Geschichte erzählen möchte. Und dann haben wir eine Probeaufnahme gemacht. Und was jetzt vielleicht bei dieser Produktion anders war wie bei normalen Hörspielproduktionen, normalerweise so, man nimmt den Text auf und dann baut man die Musik dazu, tastet sich von Satz zu Satz weiter. Und hier wollte ich das wirklich so machen, dass man das Gefühl hat, die Ich-Erzählerin, also das passiert alles im Moment und gleichzeitig, sprich Musik und Text. Und das haben wir dann auch wirklich so gemacht, wie bei einer Live-Performance, nur räumlich getrennt, also schon im selben Studio, aber füreinander sichtbar. Die Musiker in einem Raum, also meine Kollegen Franz Hautzinger an der Trompete und Matthias Leutner an der Trille und ich in einem Raum und nur durch eine Glasscheibe getrennt im anderen Raum Gerti Drassel. Und wir haben das dann wirklich quasi gleichzeitig im Moment aufgenommen. Und ich glaube, dadurch entsteht auch diese große Intensität und dieser Sog, diese Sogwirkung. Das kann man also sonst, glaube ich, kaum also künstlich herstellen. Aber so war es ein, wie auch die, wie ja in der Jurybegründung steht, diese große gemeinsame Intensität. Also das ist durch diese Form der Produktion, glaube ich, entstanden.
Ging es womöglich auch so weit, dass Sie und Ihre Musikerkollegen auch improvisierend auf den Text reagiert haben oder sind Sie mit einer regelrechten Partitur ins Stück gegangen?
Also die Musiker haben, bevor wir mit der Arbeit begonnen haben, mal den Text von mir bekommen, ob sie sich vorstellen könnten, bei dem Projekt mitzuarbeiten. Also ich hatte schon einmal diese Vorstellung von diesem Ensemble, dass ich mit mir und den zwei Kollegen, dass wir diese klangliche Atmosphäre schaffen können, um das Fundament für den Text zu liefern. Und dann haben die zwei Kollegen den Text gelesen und gesagt, ja, das können sie sich prinzipiell vorstellen. Dann haben wir uns mal getroffen und theoretisch darüber gesprochen, welche Klangräume wir da brauchen können, welche Sounds, sind in den Proberaum gegangen und haben einfach verschiedene Dinge ausprobiert, improvisatorisch. Und das war eigentlich schon im Wesentlichen die Vorbereitungsarbeit. Dann habe ich begonnen, den Text zu bearbeiten. Der ist ja auf gut, würde ich sagen, auf ein Drittel irgendwie gekürzt. diese Fassung habe ich dann wieder an die Musiker weitergeleitet und dann haben wir uns noch einmal getroffen und auch wieder schon mit der Aufnahme, also ich habe eine Probeaufnahme mit Gerti Drassel gemacht, einfach nur am Küchentisch sozusagen. Und damit die Musiker, weil für mich ist die Gerti Drassel die Solistin. Also ich verstehe das Ganze jetzt, man kann sagen, ein Jazz-Ensemble und die Solistin ist die Gerti Drassel, die vorne steht. Und das hat ja auch eine klangliche Qualität natürlich, die Stimme. Und damit die Musiker diese Stimme mal vor der Aufnahmesession hören können, haben wir uns im Proberaum die Stimme angehört, mal nur auf den musikalischen, auf den tonalen Inhalt hin und dann unsere Sounds dazu entwickelt, aber noch nicht wirklich irgendetwas fixiert, außer Klängen. Und im Studio haben wir mit diesen bereits erarbeiteten Klängen gearbeitet und aber dann einfach zugehört, was die Solistin jetzt macht, wo sie schneller wird, wo sie intensiver wird, wo sie und darauf musikalisch reagiert.
Erschienen ist das Stück in der Klangbuchreihe Bibliothek der Töne im Mandelbaum Verlag. Klangbuch, das ist eigentlich etwas anderes als Hörspiel. Was für ein Genre haben Sie da erfunden, Peter Rosmanit? In jedem Fall eines für Menschen, denen Musik und Literatur gleichermaßen am Herzen liegen.
Genau, also mir war natürlich von Anfang an klar, das ist ein Nischenprodukt. Und es war gar nicht so leicht, da jetzt einen Verlag dafür zu gewinnen. Das ist natürlich alles auch mit einem großen finanziellen Risiko verbunden. Aber mit dem Mandelbaum Verlag habe ich hier einen Partner gefunden. Und entstanden ist das eigentlich aus, man könnte sagen, ich habe mir selbst eine Reihe geschenkt oder gewünscht. Ich wollte so etwas hören und das gab es einfach am Markt nicht. Also wo wirklich eine musikalische Auseinandersetzung mit Texten stattfindet und wo Text und Musik gleichwertig agieren und wo die Musik aber natürlich schon dem Text dient. Das im Zentrum steht natürlich immer die Geschichte, die erzählt werden muss. Und mit dieser Reihe habe ich mir sozusagen einen großen persönlichen Wunsch erfüllt und freue mich jetzt natürlich. Mittlerweile nach 20 Produktionen gibt es da auch einen, wenn auch kleinen, aber doch einen Fankreis im deutschsprachigen Raum und die Produktionen kommen gut an.
Gibt es bereits Pläne für ein neues Stück?
Es gibt, ich habe mit dem Schauspieler Wolfram Berger voriges Jahr eine Bearbeitung der Odyssee live aufgeführt und das ist beim Publikum so ganz, ganz stark angekommen und wir überlegen, ob wir das als Hörbuch, als Kernbuch produzieren. Und für 2001, wie gesagt, ich mache maximal ein bis zwei Produktionen im Jahr und für 2021 plane ich einen H.C. Hartmann-Text, welchen weiß ich jetzt noch nicht genau. H.C. Hartmann hätte 2021 seinen 100. Geburtstag und das ist für mich Anlass, mich noch einmal mit diesem großartigen Dichter zu beschäftigen.
Herzlichen Dank, Peter Rosmanit, für das Gespräch.
Bitte gerne.
Wie entscheidend die Musik für ein Hörspiel ist, wie sehr der Sound unsere Wahrnehmung lenkt, all das weiß natürlich auch die Komponistin Sabine Wortmann, die seit Jahren zu den prägenden Hörspielkomponistinnen ihrer Generation zählt. Das Radio hat sie von Kindesbeinen an begleitet. Worum es ihr bei ihrer Arbeit geht und wie sie den richtigen Klang für ein Hörspiel findet, das hat sie Nora Bauer erzählt.
Thank you. Es war ja so, meine Mutter ist ja auch in diesem Dorf gewesen und hatte auch das Gefühl, die muss da versauern und hat dann von morgens bis abends Radio gehört. Und ich war in so einem kleinen grünen Gatter unter dem Radio. Wenn sie mal in den Garten musste, war ich eben allein in diesem Gatter und mit dem Radio. Und das Radio hat dann Musik rausgeblasen für mich. Und von daher wurde ich schon so gefüttert mit so Tanzorchestermusik, glaube ich, war das hauptsächlich. Und leider spiegelt sich das manchmal auch in meiner Musik wieder. Ich habe das Gefühl, da ist so irgendwie in mir drin so ein Pool von so alten Melodien.
Der Swing-Radiosong entstand für das Hörspiel Hexenland, produziert von Deutschlandfunk Kultur 2017. Ein Spätaussiedler-Drama aus der disparaten westdeutschen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Teils Historie, teils Erzählung entwickelt die Autorin Marianne Wendt die Dynamik des Stücks aus den Abgründen, die sich unter der wieder heil scheinenden Welt der 50er Jahre tatsächlich noch oder wieder verbergen. Diese Abgründe werden dann aber sofort in Wortmanns Musik hörbar.
Da geht es ja auch um Aberglauben, ne? Das ist ja so teildokumentarisch, ne? Also sie hat ja in so alten Archiven gewühlt und hat so Aufnahmen gefunden. Das war so in der Nachkriegszeit. Diese ganze Migrationsgeschichte hat mich natürlich sehr beschäftigt, aber nicht auf der Ebene bei diesem Stück. Bei diesem Stück fand ich eigentlich am interessantesten, dass da gespuckt wird und dass es da einen Bannmeister gibt, der finstere Sachen macht. Der hat ja so Beschwörungen in diesen Kuhställen vorgenommen. Spukhausen. Und die 50er ja natürlich, da bin ich zu Hause, das kann ich schnell reproduzieren, ne?
Wie wird man Hörspielkomponistin?
Also das Radio war für mich das Tor zur Welt, da habe ich so gesehen, da ist noch mehr los da draußen. Und ich hatte ziemlich früh das Gefühl, ich möchte eigentlich raus. Ich habe von einer Großtante, die mir immer jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat, so Sachen gekriegt, die Erwachsene eigentlich nur haben dürfen. Und dann habe ich mir mal ein Radio gewünscht. Dann hat sie mir so ein kleines, tragbares Radio geschenkt. Und das habe ich dann nachts einfach mal heimlich mit in mein Bett genommen und dann im Bett Radio gehört. Diese ganzen Radiogeräusche.
Das Musikmachen und Musikschreiben fing an mit einer Gitarre und einer selbst gegründeten Rockband in der Schule. Das reichte aber bald nicht mehr.
Das war so vielleicht auch so eine Art von Penisneid. Ich wollte einfach den Größten haben und habe mir dann, das war allerdings relativ spät, also mit 19 habe ich mir einen Kontrabass geholt, weil ich zusehends mehr mich für Jazz interessiert habe. Ich hatte auch noch einen Bekannten, der spielte Kontrabass, da hatte ich den Bass mal in der Hand und dachte, oh, super. Kann so schwer nicht sein. Die ersten Saiten sind wie die Gitarre auch in Quarten gestimmt. Das kriege ich schon hin. Und dann bin ich ganz naiv erstmal nach Hamburg gefahren und habe mir da dann für 1000 Mark, die ich gespart hatte, dann bei Steinway & Sons mir so eine tschechische Krücke gekauft. Das war so der Start eigentlich.
Zum Hörspiel kam die Komponistin dann aber doch eher zufällig.
Ich hatte mal eine Zeit lang so ein Soloprogramm, da habe ich ganz viel. Ich habe ja irgendwie mit meinem Kontrabass immer ganz viel Technik noch dabei gehabt, ganz viel Loopmaschinen, Tonbandgeräte, ganz viel Kinderspielzeug, Zithern, alte Casios, Spieluhren und was weiß ich. Und damit hatte ich mal ein Soloprogramm und da sind Leute irgendwie auf mich gekommen, weil ich da so merkwürdige Geräusche und Sachen gemacht habe.
Das Hörspiel Seelandschaft mit Pocahontas, nach einem Roman von Arno Schmidt, erzählt ebenfalls aus der westdeutschen Nachkriegswelt, recht drastisch für die damalige Zeit, eine Liebesgeschichte. 1955 veröffentlichte Alfred Andersch die Erzählung in der Zeitschrift Text und Kritik, was ihm eine Strafanzeige wegen Pornografie einbrachte. Tatsächlich verhandelt der Text die erstickende Bewegungslosigkeit der Adenauerzeit. Das Hörstück wurde 2010 vom Hessischen Rundfunk produziert. Die Musik ist wieder eine Mischung aus frei erfundenen Melodien im Stil der 50er.
Es war eigentlich ziemlich nah dran, muss ich sagen. Ich komme ja aus der Provinz auch und kenne das alles. Es ging ja einerseits darum, so ein Zeitkolorit zu schaffen mit der Musik. Also von der Instrumentierung war das jetzt so mit Gitarre und Akkordeon, Schlagzeug. Also da haben wir eben so richtige 50er-Jahre-Mucke gemacht. So eine Heinz-Erhardt-Stimmung. Und dann gibt es ja dieses Landschaftserleben, wo die da im See baden. Und da haben wir dann eben eher diese abstrakten Klänge eingeflochten mit den Naturgeräuschen. Das haben wir eben dann teilweise auch gemischt, meine Musik mit diesen Naturgeräuschen.
Musik
was ich hörte im Irak. Das war auch eine Arbeit, die mir wirklich sehr wichtig war. Da war ich auch sehr lange mit im Studio bei Mission. Und das war total hart. Also es war sehr, sehr anstrengend, einfach diese Inhalte im Studio zu verdauen, mit diesen super Geithain-Boxen immer dieses Grauen nochmal anzuhören, also diese Beschreibung des Grauens.
Nur 43 Tage dauerte der Irakkrieg 2003. Dann waren 37.000 irakische Soldaten, 4.000 US-Soldaten und 600.000 irakische Zivilisten tot. Es folgten 8 Jahre einer für alle Seiten zermürbenden Besatzungszeit. Anhand von Politikerstatements und Augenzeugenberichten wurden die damaligen Ereignisse protokolliert. Sabine Wortmann hat eine Vorliebe für Manuskripte mit politischen Sujets.
Das war eine Herausforderung. Was mache ich jetzt mit diesem Textkonvolut? Das sind ja Massenaussagen, die gesammelt wurden. Also im Grunde die Anatomie des Lügens. Also es geht da um den Irakkrieg zu rechtfertigen. Da hat man die ganzen Aussagen zusammengesucht. Und wo dann klar war, das war alles einfach ein reines Lügengebäude. Da haben wir dann eben auch sehr viel drüber nachgedacht. Auch, und man will jetzt auch nicht Krieg illustrieren. Und dann sind wir eben dazu gekommen, das eigentlich so ein bisschen abstrakter zu nehmen.
Komposition in der angewandten Musik sei immer ein Kompromiss, findet die Komponistin. Wichtiger sei es, Teams zu finden, mit denen man selbst gut zusammenpasse. Dann sei das auch ein schmerzfreier Vorgang.
Die Regisseure bekommen dann die Musik mit, und zwar in Einzelspuren. Also ich gebe meine Küche aus der Hand, was mir manchmal auch nicht so leicht fällt. Die Regisseure nehmen das mit und mixen, wie sie wollen, die Musik. Also es ist ja so, wenn man zum Beispiel unter einem Text Musik beigibt, dann ist ja oft der Wunsch, dass man nicht so eine fette Stereomischung haben möchte, sondern eher ausgedünnt, das, was weiß ich, dann vielleicht nur in den Bass übergehen oder nur eine Spur stehen lassen. Und die Option haben die Regisseure dann mit diesen Einzelspuren. Da muss ich dann einfach auch loslassen.
Die Anforderungen sind bei jedem Skript anders und immer wieder neu. Routine ist nicht nützlich in diesem Beruf, obwohl Erfahrung helfen kann. Manchmal hat die Musik nur eine funktionale Bedeutung als Trenner oder als eine Art leitmotivische Orientierung im Stück. Mal ist mehr, mal weniger Raum für Musik. Sabine Wortmann versteht sich als jemand in dienender Funktion, aber doch auch als Gegenüber auf Augenhöhe.
Ich hatte schon auch Erfahrung, dass man mich dann eher wie so ein CD-Spieler benutzt. Ach, mach mal ein bisschen hier und dies, und dann mache ich da irgendwie ganz viel Arbeit, steck da was rein. Und dann wird das so weggehauen, dann kommt wieder das Nächste. Oder dass Leute sich auch nicht so gut adäquat artikulieren können und ich dann da versuche so zu erraten, zu erspüren. Und das ist natürlich das Weibliche, erspüren, was will er. Ich habe eigentlich oft den Wunsch, das Ding zu knacken, also so ein Hörspiel, genau herauszufinden, was braucht es wirklich.
Nora Bauer porträtierte die Hörspielkomponistin Sabine Wortmann. Am 18. Januar präsentieren wir hier im Deutschlandfunk ein neues Stück, das Hörspiel »Die Toten haben zu tun« von Muda Al-Hadji und Wael Kadour. Die beiden syrischen Dramatiker haben das Stück für den Deutschlandfunk geschrieben. Der Regisseur Erik Althoffer und der Komponist Martin Schütz haben es in den Studios des Deutschlandfunk produziert. Michael Langer stellt Ihnen das Hörspiel vor.
أنا اسمي طه عمري 33 سنة من سوريا من درعا
Ich heiße Taha. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Dara in Syrien.
Hallo, ich bin Mira. Mein Hund heißt Arko. Er spielt nur sehr selten mit Fremden.
Hallo Mira.
Hallo Mira.
Ich bin Taha.
Ich bin Taha.
An diesem besonderen Tag traf ich Taha.
Dieses Hörspiel von Muda Al-Hadji und Wael Kadour handelt von zwei Menschen aus unterschiedlichsten Welten, die dennoch ein ähnliches Schicksal miteinander verbindet. Und wohl kein anderer wäre geeigneter, diese Geschichte fürs Radio zu inszenieren, als der Schweizer Regisseur Erik Althoffer.
Also das eine ist eine langjährige Freundschaft, die mich mit Muda Al-Hadji verbindet. Wael Kadour habe ich jetzt über Muda Al-Hadji kennengelernt. Und das Interessante ist schon, wir kennen uns jetzt seit Beginn der Revolution in Syrien, Muda Al-Hadji, und sein Leben hat sich da sehr verändert und auch seine künstlerische Arbeit hat sich sehr verändert. Er ist seit 4 Jahren in Deutschland Und auch seit er in Deutschland ist, hat sich sein Schreiben verändert und wir machen jetzt das zweite Hörspiel mit ihm und auch da war es ihm sehr wichtig, dass er eine andere Position, die auch noch einmal widerspiegelt, wie sich jetzt seine Inhalte auch als syrischer Autor in Deutschland noch einmal neu zeigen.
Wie sein Co-Autor Wael Kadour, der in Paris lebt, so studierte auch Mudar al-Hajji in Damaskus Theaterwissenschaften. In seiner neuen Heimat arbeitet er als Autor, Regisseur und Dramaturg. Seine letzten Theaterstücke wurden am Theater Krefeld, bei den Ruhrfestspielen und im Theater an der Ruhr aufgeführt. Für Deutschlandfunk Kultur schrieb er das Hörspiel Barsach. Mudar al-Hajji lebt in Berlin.
Also was ihm, glaube ich, ganz wichtig ist, dass er jetzt in den letzten Jahren sehr schnell kommt man natürlich in die Falle, glaube ich, als syrischer Künstler in Europa, dass man dann zu einem Refugee Artist wird, der auch eigentlich eben nicht vollwertig anerkannt wird und dass er dann auch inhaltlich und aber auch in Perspektiven auch limitiert wird, und zwar durch den Blick von außen. Und mir war jetzt für uns war interessant herauszufinden, was neue Inhalte für ihn sein könnten, die ihn auch ein bisschen aus dieser Falle rausholen.
Ich musste über den Landweg nach Deutschland kommen. Laufen. Polizei, Grenze. Laufen, fliehen, schreien. Am Ende war ich plötzlich in Deutschland. Und wie ich im Libanon begonnen hatte, nach einer Methode zu suchen, mein schlechtes Gewissen loszuwerden, weil ich Syrien verlassen hatte, suchte ich in Deutschland nach einer Methode, mein schlechtes Gewissen loszuwerden, weil ich die Kinder im Flüchtlingslager in Beirut zurückgelassen hatte. Bis ich Mira traf.
Da.
Was gibt's? Alles klar?
Alles gut. Steh auf, lass uns proben. Das Stück muss fertig sein, wenn ich die Mädchen besuchen gehe. Sie sollen lachen und mich wieder lieben. Sie müssen wieder nach Hause kommen. Ich muss wieder normal werden. Alles muss wieder so werden wie vor dem Unfall. Das wird alles passieren, nicht wahr?
Ja, natürlich wird das passieren. Aber nicht jetzt, es ist 6 Uhr morgens.
Jetzt wird es passieren. Los, dein Kaffee ist fertig.
Ich hatte keine andere Wahl, als mich ihren Wünschen zu beugen.
Also die große Herausforderung ist natürlich, das ist based on a true story, wie man so schön sagt. Also ein Bekannter von Mudar al-Hajji hat in weiten Teilen das erlebt, was in dieser Geschichte erzählt wird. Und es ist eine deutsche Frau und ein syrischer Mann. Und für uns künstlerisch war es einfach die Frage, wie zeigen wir diese syrische Figur einem zumeist deutschsprachigen Radio-Hörspielpublikum und wie vermitteln wir ihnen eine solche Figur? Man könnte das naturalistisch machen mit einem syrischen Schauspieler, der gebrochen Deutsch spricht. Und wir haben das jetzt so versucht zu lösen, indem wir einfach eine arabische Stimme und eine deutsche Stimme haben für die gleiche Figur, um dann, ich sage jetzt mal, den arabischsprachigen oder eben auch den syrischen Background zu haben. Und aber auch für uns war es auch ganz wichtig, den Zugriff überhaupt zu dieser Perspektive erst einmal auch von Rami Khalaf, dem syrischen Schauspieler, zu hören, um überhaupt ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das klingen kann und aber auch, wie man emotional mit diesem Stoff auch umgehen kann. Weil das für uns auch eine sehr große Herausforderung ist. Oft ist man dann zu schnell zu gefühlig oder sieht Dramatik woanders oder eben entdeckt die Komik gar nicht, die drin liegen kann. Und das ist war eine große so interkulturelle Übersetzungshilfe eigentlich auch durch den syrischen Schauspieler, den wir dabei hatten.
Die Wohnung von Toni und Mira war wie der Schoß, der mich in dem fremden Land aufgenommen hatte. Ich fühlte mich sicher, verspürte Vertrauen, Zuneigung. Mira war immer für mich da, wenn ich Unterstützung brauchte. Bei offiziellen Papieren, im Jobcenter, in der Stadt. und sogar beim Deutschlernen. In dieser idealen Atmosphäre fehlte es nur an der Antwort auf eine Frage, die ich mich nicht direkt zu stellen traute. Es gab ein Geheimnis, etwas Merkwürdiges in Miras Augen. Eine tiefe Trauer, die sie nicht verbergen konnte, weshalb sie stundenlang in ihrem Zimmer verschwand, manchmal sogar tagelang. Genau wie ich es in den ersten Monaten gemacht hatte, nachdem ich Syrien verlassen hatte. Ich erinnere mich, dass ich mich in Beirut in meinem Zimmer vergrub und hoffte, dass die Welt mich für immer vergisst. Konnte es sein, dass Mira das Gleiche hoffte?
Maul Mira amtet man nefsishi.
Mira? Was war los mit ihr?
Schau mich hier mal.
Was machte sie so reizbar? Wo waren die Kinder?
Bei Hörspielen ist für mich das Casting immer die halbe Miete oder mehr als die halbe Miete. Und ich habe jetzt mit Yvonne Janssen und Sebastian Rudolph, mit denen ich schon oft gearbeitet habe. Und das heißt, das ist schon ein langer Arbeitszusammenhang, den wir... Also wir sind uns sehr vertraut und Rami Khalaf kannte ich noch nicht. Ich kannte ihn von der Bühne, von einer Produktion, die ich gesehen habe. Und er ist ein guter Freund der beiden Autoren. Und wir haben einfach in der Vorbereitung öfters miteinander telefoniert. Und er hat das dann wirklich extrem souverän gemacht. Und für mich war das wirklich toll, auch mit ihm zu arbeiten.
Die Musik für dieses Hörspiel, welche die Handlung nicht bloß begleitet, sondern auf ihre Weise nachgerade mitgestaltet, hat der Schweizer Cellist und Komponist Martin Schütz geschrieben. Dazu ließ er sich zunächst von den beteiligten Stimmen inspirieren. Martin Schütz.
Also es gibt einerseits aus guter Starthilfe gibt es ja eben dieses Arabisch von dem Schauspieler Rami. Weil das eine große Musikalität hat als Klang. Und da hört man und hört und hört und wartet im Prinzip, bis was Musikalisches mit einem passiert. Und natürlich hatte ich aber ziemlich klar das Ding, dass ich will keine zu direkten oder großen Bezügen jetzt zu arabischer Musik. In dem Sinne, weil das ganze Stück spielt ja hauptsächlich in Deutschland. Und es ist immer ein seltsamer Vorgang. Also es sind ja nicht konzeptuelle Überlegungen mit der Musik, sondern es ist wirklich das Warten auf den Moment, wo man plötzlich etwas hört, wo man den richtigen Ton glaubt, gefunden zu haben oder die richtige musikalische Geste. Und dann fängt man an, was zu spielen, aufzunehmen, vielleicht auch was aufzuschreiben, eine melodische Sache oder eine rhythmische Sache und daraus ein Stück Musik zu machen. Und jetzt geht es über diese 80 Minuten, die dieses Hörspiel ungefähr dauert, gibt es einige Themen, die so wie immer wieder vorkommen, weil die bestimmte Zustände oder eine bestimmte Repräsentanz haben für bestimmte Zustände, die da verhandelt werden. Und die dann auch machen, dass über das Hörspiel hinweg man eine Kohärenz in der Musik auch spürt, dass es hier musikalische Stränge gibt, die sich immer wieder treffen und immer wieder vorkommen auch. Was ich noch mal sagen wollte, eigentlich wird die Musik, ich finde ja immer Musik in einem Hörspiel oder im Theaterkontext oder so, sollte ja immer wie eine, nochmal eine Figur sein, ein Dialogpartner mit den Schauspielern, ein Dialogpartner mit dem Text. Und das ist so eine der Maximen. Man macht nicht Hintergrundmusik oder untermalt etwas ein bisschen, sondern es ist ein Dialogpartner.
Ich gebe zu, dass ich mir der Gefahr dessen, was ich tat, sehr bewusst war. Irgendwann wäre ich zumindest mental in der Lage gewesen zu widerstehen und die Schmerzen auszuhalten und keine neue Spritze zu verlangen. Ich wusste, wie sehr meine Abhängigkeit meine Gesundheit und mein Familienleben bedrohte. Aber irgendwie habe ich alles aufs Spiel gesetzt. Irgendwie war ich überheblich. Was wollte ich? Wonach habe ich eigentlich gesucht? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich ging. Ich weiß nicht, was unter der ruhigen Wasseroberfläche war. Ich weiß nicht, woher all dieser Schmerz kam. Ich weiß nur, dass die Schmerzen nicht aufhören, aber das Morphium zu Ende geht.
Dass die Schmerzen nicht aufhören, aber das Morphium zu Ende geht.
ولسبب بجهله تماما صارت الجملة بخيالي مكتوبة على لافتة مرفوعة بمظاهرة بدرعة ببداية الثورة السورية.
Der Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf und keine Ahnung weshalb. Ich sah den Satz auf einem Schild, das bei einer Demonstration in Dara zu Beginn der Revolution in Syrien in die Höhe gehalten wurde.
الألم عم يخلص والمورفين عم يخلص.
Michael Langer über das Hörspiel »Die Toten haben zu tun« von Mudar al-Hajji und Wael Kadur, das am 18. Januar um 20.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Premiere hat. Und das war's für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.